Falls wir es noch nicht kennen, mein Name ist Stefan Darms und ich bin Pastor in dieser Kirche. Und ich habe meinen Fisherman's Friend mitgebracht von letzter Woche, falls ihr die Predigt verpasst habt, vom Thomas. Wir haben Fisherman's Friends bekommen und als Erinnerung für eine Person zu beten, die Gott in unser Leben gestellt hat, die Jesus Christus noch nicht kennt. Und das Coole ist, ich habe einfach das mitgenommen, habe hier Namen drauf geschrieben und der Jesus noch nicht kennt. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte nicht beten, sondern ich möchte auch aktiv sein. Und habe ihn angeschrieben, hey, hast du Bock, dich zu treffen? Und er hat gesagt, ja, lass uns gerne treffen. Wir treffen uns am Donnerstag. Und dann sagt er, hey, aber wäre es in Ordnung, wenn ich noch jemanden mitbringe? Ich habe jemanden kennengelernt und die hat ganz viele Fragen zur Bibel. Habe ich gesagt, super, perfekt, komm dazu. Also freue ich mich auf ein gutes Gespräch und bete weiter dafür, dass Gott einfach Herzen berührt. Super. Wir sind in unserer Serie, wo es darum geht, Jesus, meine Freunde und ich, wenn ihr Schreibzeug dabei habt, ich werde einige Bibelstellen heute nennen, die könnt ihr gerne mit aufschreiben und nachlesen und nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Und ich möchte in dieser Predigt starten mit einer Bibelpassage aus dem Matthäusevangelium. Noch bevor Jesus seinen öffentlichen Dienst gestartet hat, sammelte er seine 12 Jünger um sich und wir lesen Matthäus 4, Vers 18, die folgenden Verse. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch. Und daher mache ich mal Pünktchen, Pünktchen und ich möchte die steile These vorbringen, dass das, was Jesus damals seinen Nachfolgern gesagt hat, ist, glaube ich, das, was er uns als Nachfolger von Jesus auch noch heute sagen möchte. Jesus sagt ihnen, kommt, folge mir nach, ich werde euch. Folgt mir nach. Deswegen werden die Jünger von Jesus auch Nachfolger von Jesus genannt. Oder am Anfang wurden sie genannt, die, die auf dem Weg sind. Das heißt, Christen sollten nicht statisch irgendwie wie Ölgötzen dagegen stehen, sondern sollten auf dem Weg sein, auf dem Weg, Jesus immer besser kennenzulernen. Und dann heißt es, ich werde euch. Ich habe bewusst den Rest der Passage weggelassen. Die Bibelexperten wissen bestimmt, wie es weitergeht in diesem Text. Aber wenn ihr einfach euch mal vorstellt, ihr habt keine Ahnung von der Bibel und ihr lest diesen Vers das erste Mal. Was hättet ihr euch gewünscht oder was hättet ihr gehofft, dass Jesus sagen würde? Also vielleicht hättet ihr euch gewünscht, folgt mir nach und ich mache euch heilig. Oder folgt mir nach und ich werde alle eure Schuld aus deinem Leben nehmen. Folgt mir nach und ich werde dich super geistlich machen. Du wirst immer Gänsehaut im Worship haben und mindestens 3 prophetische Eindrücke pro Tag. Folgt mir nach und ich werde dich diszipliniert und organisiert machen. Oder folgt mir nach und du wirst ein großartiger Student werden. Du wirst die beste Mutter. Du wirst der beste Ehemann sein. Aber das alles hat er nicht gesagt. Das sind alles super Dinge und ich glaube, die können auch entstehen in der Nachfolge von Jesus. Aber das ist nicht der primäre Grund, warum Jesus in unserem Leben etwas tun möchte, sondern er sagt Folgendes und vielleicht können wir die zweite Folie zeigen. Folge mir nach und ich werde dich zu etwas machen, was du bisher noch nicht bist. Nämlich kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Du hast bisher Fische gefangen, sagt er zu den beiden Jungs hier, aber jetzt sollst du Menschenfischer werden. Ich werde dieselben Techniken gebrauchen, die du bisher für deine Fische gebraucht hast. Und es ist so interessant, wenn es um eine Angel geht, um Fische zu fangen, braucht man mehr als nur eine Angel. Ich habe euch ein Bild von einer Angel mitgebracht und wenn so eine Angel einfach in der Gegend rumsteht, vielleicht können wir das Bild mal zeigen von der Angel, so eine Angel wird keinen Fisch fangen. Für eine Angel brauchst du einen Menschen, der diese Angel in die Hand nimmt und der dann die Leine auswirft, mit hoffentlich einem Köder dran. Und wenn man merkt, es zuckt irgendwie so, dass du die Angel wieder einholst mit dem Fisch dran. So eine Angel an sich wird keinen Fisch einholen. Und genau das Gleiche ist mit uns. Wenn wir Menschenfischer sein wollen, werden wir nicht Menschenfischen, wenn wir einfach nur dastehen, sondern wir müssen aktiv werden. Wenn es darum geht, seinen Glauben zu teilen, Menschen zu fischen oder dieses Wort, vor dem sich einige fürchten, Evangelisation, spürt man auch so eine Zurückhaltung oder so eine innere Panik bei einigen Leuten. Hey, willst du jetzt, dass ich mich in die Fußgängerzone stelle, auf eine Kiste stelle und sage, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und nehmt Jesus an? Oder soll ich jetzt bei meinen Nachbarn an der Tür klingeln und klopfen und allen erzählen, Jesus Christus lebt? Was ist das? Also was für ein Bild haben wir manchmal von Evangelisation? Und vielleicht denkst du dir auch, ist ja ganz nett, aber ich behalte meinen Glauben lieber für mich. Glauben ist doch eine sehr persönliche Sache. Ja, ich glaube, Glaube ist persönlich, aber Glaube sollte nicht privat gehalten werden. Und vielleicht denkst du dir, ich liebe Jesus, aber ganz ehrlich, wenn ich mit jemandem über den Glauben spreche, haben die bestimmt bessere Argumente als ich. Die gewinnen bestimmt. Ich kenne mich nicht so gut in der Bibel aus. Ich möchte lieber mich nicht in so eine Situation hineinversetzen. Aber was ich euch heute zeigen möchte, ist, dass wenn es um Evangelisation geht, wenn es darum geht, seinen Glauben zu teilen, dann ist es nicht für einige Auserwählte, speziell Berufene, sondern etwas, was jeder Nachfolger von Jesus tut. Es ist kein Projekt, keine, hier haben wir eine Veranstaltung und dann hoffentlich bringt der Pastor eine gute Predigt, dass Menschen sagen, ja, ich möchte Jesus in meinem Leben haben, sondern es ist Teil unserer DNA als Christen. Es ist etwas, was wir sind. Nachfolger von Jesus sind Menschenfischer. Das ist das, was wir tun. Das ist das, wer wir sind. Stellt euch eine Angel vor oder einen Angler vor, der sich beschwert, wenn Fische anbeißen. Hey, Mist, schon wieder ein Fisch angefangen. Ah, pff. Hey, als Nachfolger von Jesus sollten wir uns darauf einstellen, sollten wir bereit sein, unsere Angel auswerfen. Und in den letzten Wochen ging es darum, wie, wo und wen und alle anderen spannenden Details. Das waren richtig gute Predigten und falls ihr sie verpasst habt, hört sie gerne nochmal an. Als ich mich auf diesen Sonntag vorbereitet hatte, musste ich an einige Argumente denken, die ich immer wieder vorbringe, weil ich bin richtig gut in Ausreden. Also ich kann für jede Situation eine Ausrede bringen, Müll rausbringen, ah, regnet gerade, machen wir später oder so, ne? Und ich glaube auch, wenn es darum geht, seinen Glauben zu teilen, sind so einige Dinge, die uns dann einfallen, warum wir das nicht tun. Die erste Sache, die ich immer wieder auch als Pastor höre, ich wusste nicht, dass wir fischen sollen. Ich wusste das nicht. Und dazu habe ich ja gerade die Bibelstelle vorgelesen. Das ist ein gutes Argument, aber Jesus sagt, das ist die primäre Aufgabe von uns als Nachfolger von Jesus, dass wir Menschenfischer sein sollen. Ein weiteres Argument, was ich gehört habe, ich würde es ja machen, aber ich weiß nicht, wie man fischt. Und genau darum ging es in dieser Predigtserie. Und ich möchte dich ermutigen, dir die letzten Predigt nochmal anzuhören. Denn die Bibel sagt, wir sollen uns genau darauf vorbereiten. Petrus schreibt sogar, 1. Petrus 3, Vers 15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Bereite dich vor, wenn jemand fragt, hey, warum bist du immer so gut drauf? Warum lächelst du immer so? Damals, als ich 3 war. Nee, was ist das, was du sagst? Bereite dich vor. Ja? Es ist wichtig, dass wir innerlich durchgehen. Wenn jemand mich fragt, was kann ich erzählen und wie kann ich es erzählen? Ja, weil ich werde gleich meine Story erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und aus den Worten versuchen zu fassen, dass Leute nachvollziehen können, was passiert ist. Ja? Und ein weiteres Argument, was ich immer wieder höre, ist, ich habe Angst zu fischen. Es gibt einige negative Emotionen, die damit verbunden sind. Entweder Angst oder aber man schämt sich vielleicht, weil man in seinem Kopf sich irgendwie so eine Person vorstellt, so ein Stereotyp von Evangelisten. Ich weiß nicht, wenn du die Augen zumachst, was für eine Person stellst du dir vor, wenn du das Wort Evangelist hörst? Also wenn ich an so eine Person denke, wenn ich mir die Augen zumache, dann denke ich an so eine Person, die einen Anzug anhat, Krawatte anhat und dann irgendwo auf den Straßen steht und ganz laut mit dem Mikrofon ruft, du bist ein Sünder, du kommst in die Hölle, kehr um, jetzt ist deine letzte Chance. So richtig. Also ich war mit meiner Tochter vor 2 Wochen in London unterwegs und da haben wir einige Leute gesehen, die da standen mit so einem Mikrofon, und die Leute angeschrien haben, dass sie umkehren sollen und wie böse sie sind. Und das ist meine Vorstellung. Ich denke so, oh, das möchte ich nicht. Gott, hast du nicht irgendwie was anderes für mich? Und wenn ich an Evangelisation denke oder meinen Glauben teile, dann muss ich immer an die Person denken, weswegen ich meinen Weg zum Glauben gefunden habe. Und wenn ich an die Person denke, weswegen ich zum Glauben gefunden habe, dann denke ich an andere Adjektive. Ich denke an freundlich, ich denke an fürsorglich, ich denke an großzügig. Also ich weiß nicht, manche Angler, ich habe gehört, manche versuchen folgende Methode, wenn sie angeln gehen. Sie nehmen eine Stange Dynamit, werfen in den See rein und dann explodiert das Ganze und alle Fische kommen hochgeflogen. Also es ist eine Art und Weise zu angeln, aber ich glaube, eine andere, eine bessere Art auch für die Fische zu fangen wäre, wenn man die Angel oder das Netz benutzt. Und so ist, wenn ich an Evangelisation denke, dann denke ich genau daran. Das waren Menschen,
die sich Zeit für mich genommen haben, die mir zugehört haben. Und für mich war mein Glauben eine Glaubensreise. Für die, die mich kennen, die haben die Geschichte schon gehört, aber als ich ein 10-jähriger Junge war, haben meine Eltern die Nachrichten geschaut. Und ich als Junge, durfte die Nachrichten nicht hören, weil da waren so schlimme Dinge. Und dann kamen ganz viele Erdbeben und Kriege wurden berichtet, schon damals. Und dann haben sich meine Eltern angeguckt und sagten, so vielen schlimmen Dingen, Jesus muss bald wiederkommen. Und ich dachte so, okay, Endzeit, Jesus kommt bald wieder, ich will nicht in die Hölle, weil ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich wusste, wenn Jesus wiederkommt, dann kommen einige in den Himmel und einige kommen in die Hölle. Und ich hatte Angst vor der Hölle und das war so, ich will nicht in die Hölle. Und ich habe dann gesagt, ich bin zu meinen Eltern gesagt, voll angefangen zu heulen, ich will nicht in die Hölle, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Und dann hat mein Vater gesagt, gar kein Problem, sprich mir folgende Worte nach. Und ich habe ein Übergabegebet mit ihm gesprochen und das war so, safe, okay, ich bin im Himmel, tschack. Und dann wusste ich aber nicht, wenn ich dieses Gebet spreche, das war nur die erste Etappe. Und dann sagt mein Vater, ja, und jetzt musst du getauft werden. Und ich so, okay, Taufe, ja, mach das wasserfest, diese Entscheidung, dass du wirklich safe im Himmel bin. Und dann, aber ich wusste nicht, wenn man sich taufen lässt, gibt es ein Gespräch mit dem Pastor. Und ich habe so Schiss vor diesem Gespräch gehabt, weil der hat dann ganz viele theologische Fragen gestellt, um zu checken, ob ich das Ganze verstanden habe. Und irgendwie habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, was ich ihm erzählt habe. Er sagte, okay, ich taufe dich. So, und dann wurde ich getauft und ich hatte dann gehofft, dass irgendwie so ein magischer Knopf umgelegt wird und ich irgendwas anderes spüre. Aber irgendwie habe ich nichts anderes gespürt und irgendwie hat sich nicht viel bei mir verändert, weil ich habe festgestellt, dass ich habe dieses Gebet gebetet, aber das, was mir gefehlt hat, war eine echte Begegnung mit Gott und eine echte persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Ich habe einfach mein Leben weitergelebt in der Vorstellung, hey, ich bin jetzt Christ, der Himmel ist safe, ich komme nicht in die Hölle. Und in der Jugendgruppe damals in Duisburg, wo ich war, da gab es so echt nervige Jugendliche. Die haben mich voll genervt, weil die haben sich gefreut, in die Kirche zu gehen. Und ich denke so, ehrlich, ey, ihr freut euch, sonntags morgens aufzustehen früh. Und die haben nur christliche Musik gehört. So, wirklich? Ist das alles, was es gibt, nur Worship-Musik? Und die sind auf christliche Freizeiten gefahren, wo ich gedacht habe, ey, da gibt es keinen Alkohol. Was ist los mit euch? Und ich habe mir nur gedacht, ich will dieses Leben nicht. Weil die für mich waren das die Spaßbremsen. Die haben keine Ahnung vom wirklichen Leben. Und ich dachte mir so, okay, gut, irgendwie halte ich schon aus. Und dann kam Silvester vor 27 Jahren, wo meine Eltern gesagt haben, Stefan, du fährst mit auf diese christliche Freizeit. Und ich so habe mich voll gewundert, habe versucht Ausreden zu finden, warum ich unbedingt hier sein muss bei meinen Eltern und so. Aber sie haben gesagt, du bist doch nicht volljährig, du fährst mit deinem Jugendleiter auf dieses Camp. Und das war irgendwo im Nirgendwo. Und ich habe so gedacht, okay, das Beste, was ich machen kann, ist, irgendwelche netten Mädels kennenzulernen, weil es muss sich ja lohnen, weil das, was sie im Gottesdienst machen, interessiert mich überhaupt gar nicht. Und dann war ich in diesem Gottesdienst und da war eine Jugendgruppe aus Florida war da und einer von diesen Jugendlichen, die mitgekommen waren, hat sich vorne hingestellt und hat erzählt, wie er Jesus Christus in seinem Leben erlebt hat. Und ich meine, in der Kirche, wo ich damals war, gab es immer wieder dieses, man nennt es Zeugnis, zu geben, zu erzählen, was Gott in seinem Leben getan hat. Und ich hatte schon öfter gehört, aber an dem Abend war etwas anders. Er hat von Johannes 3, Vers 16 gesprochen und diesen Vers habe ich schon hunderte Male gehört im Kindergottesdienst muss ich den auswendig lernen, aber auf einmal ist dieser Vers für mich lebendig geworden. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und auf einmal ist von Wort ist es eine Realität geworden. Für mich eine Realität, dass ich gespürt habe, Gott liebt mich von ganzem Herzen. Weil Information bringt nicht Transformation. Ansonsten, wenn du liest, was auf den Zigarettenschachteln draufsteht, dann würde keiner mehr rauchen. Weil wenn du das wirklich durchlesen und das wirklich glaubst, dann wäre es sofort, ey, ich höre sofort auf. Aber wir haben die Information, aber es führt zu keiner Transformation. Es gibt so viele Christen, die in der Bibel lesen, aber diese Worte nur Worte sind, aber diese Worte nichts mit ihrem Leben machen. Aber in diesem Augenblick sind diese Worte für mich lebendig geworden. Und für mich war es ein Augenblick, und ich beschreibe das den Leuten immer, weil es hört sich komisch an, ich weiß, es ist irgendwie weird, aber ich sage mal, es war für mich so ein Gott-Moment, wo ich gespürt habe, ey, diese Liebe, das ist nicht einfach nur auf dem Papier geschrieben, diese Liebe ist real, und diese Liebe ist hier jetzt gerade für mich erfahrbar. Und diese Berührung mit der Liebe Gottes hat mein Leben verändert. Das war mein Turning Point, wo ich gemerkt habe, wir haben das Lied gesungen, Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen, nie mehr zurück. Und das war mein Gottmoment, wo ich mich entschieden habe. Ich möchte nicht mehr das Leben leben, was ich bisher gelebt habe. Ich habe diese Liebe gespürt und was so crazy war, weil ich musste nicht danach arbeiten oder das verdienen irgendwie, sondern Gott liebt mich so, wie ich bin. Es ist eine unverdiente Liebe, die immer da ist, weil ich war so geprägte Liebe nach Leistung. Du strengst dich an, du wirst belohnt. Du wirst irgendwie böse, du wirst bestraft. Und das war so, ey, ich bin böse, aber Gott liebt mich trotzdem. Und das war mein Turning Point, der mein Leben verändert hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich bin so dankbar für diese Person, die diesen Mut hatte, sich vorne hinzustellen und einfach zu erzählen, wie Gott sein Leben verändert hat. Weil dieses Zeugnis, dieses Erzählen von der Liebe Gottes hat mein Herz berührt und mein Leben verändert. Und vielleicht denkst du dir, Stefan, warum erzählst du uns das? Was hat das mit mir zu tun? Gute Frage. Jede einzelne Predigt in dieser Serie sollte wie ein Dominostein sein. Und mein Gebet ist, dass durch die Predigten der letzten Woche wir bereit sind, neu mutig von der Hoffnung zu erzählen, die wir durch Jesus Christus haben. Denn genauso wie es im Natürlichen eine Erntezeit gibt, gibt es auch im Geistlichen eine Erntezeit. Im Herbst, ich weiß nicht warum, aber im Herbst sehen wir immer wieder, nicht nur in dieser Kirche, in verschiedenen Kirchen, sind so viele Menschen, die sich auf die Suche machen. Die Jahreszeit wird dunkel und irgendwie sind Leute auf der Suche nach dem wahren Licht. Und ich glaube, es ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, von der Hoffnung zu erzählen, die in unserem Leben ist. Und wer weiß, vielleicht sitzt dieses Jahr an Heiligabend eine Person neben dir, für die du gebetet hast, dass sie diesen Gottmoment erlebt, den du schon erlebt hast. Und dass die Worte aus der Bibel nicht einfach nur irgendwelche Gesetzesbücher sind, sondern dass es ein Liebesbrief Gottes an jeden einzelnen Menschen ist. Und das ist für mich immer meine größte Freude als Pastor, Menschen zu helfen, sich auf diese geistliche Reise zu begeben, die Liebe von Gott anzunehmen und zu sehen, wie Menschenleben für die Ewigkeit verändert werden. Also lasst uns nochmal zurückgehen zu dem Fischen und dem Angeln. Und ich möchte euch einige Gründe geben, warum wir Menschenfischer werden sollten oder warum wir lernen sollen, unseren Glauben zu teilen. Und ich gebe euch 4 gute Gründe, warum wir uns neu auf den Weg machen sollten, Menschen zu fischen. Das erste ist, Fischen macht Spaß. Fischen macht Spaß. Menschen fischen ist nicht etwas, wovor wir Angst haben sollten. Ich wünschte jedem Einzelnen von euch, wünsche ich diese Erlebnis, diese Erfahrung mitzubekommen, wenn du deinen Glauben teilst und Leute sagen, wow, ey, das möchte ich auch. Und du sprichst mit ihm ein Gebet und lädst sie ein, dass sie ihr Herz öffnen für Jesus. Und das mitzuerleben, ist der Hammer. Oder du bist im Gottesdienst und wir machen einen Aufruf hier und die Person neben dir, die du eingeladen hast, hebt die Hand. Ey, das ist der Hammer. Das fühlt sich richtig cool an, dass du dabei mithelfen durftest, eine Brücke zu bauen. Weil das Gute ist, unsere Aufgabe als Christen ist nicht, Menschen zu bekehren. Unsere Aufgabe als Christen ist, Menschen zu lieben. Gottes Aufgabe ist, Menschenherzen zu verändern. Ich kann keine Herzen verändern. Das ist Gottes Aufgabe. Das, was ich machen kann, ist, eine Atmosphäre zu bauen, Worte zu wählen, die Menschenherzen berühren durch die Liebe Gottes. Ja? Und deswegen, Fischen macht Spaß. Wir sehen das in der Bibel, Lukas 15, Vers 10. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Im Himmel ist eine Party für jede einzelne Person, die sagt, hey, ich möchte mit Jesus gehen. Ich möchte mein Leben ihm anvertrauen. Ich möchte nicht mal meinen Weg gehen, sondern ich möchte mit ihm gehen. Das ist Party im Himmel. Und genauso sollte es unser Herz erfreuen, dass wir sagen, yes, eine weitere Person, die ein Leben mit Jesus geht. Deswegen feiere ich immer die Taufe. Wir hatten so eine schöne Taufe am Campus Süd. Das war wirklich ein Fest, zu sehen, was Gott im Leben von Menschen macht. Es macht Spaß. Genauso ist, wenn du ein Heilmittel gegen Krebs entdeckt hättest. Und wie schrecklich wäre es, dieses Heilmittel nicht zu teilen. Genauso ist es mit dem Glauben. Du siehst Leute und kannst ihnen sagen, ich weiß genau, wodurch du gehst. Und ich habe die Antwort für dich. Wir haben das Heilmittel gegen den ewigen Tod und Verderben. Wir haben etwas, wonach sich Menschen sehnen, was sie mit keinem Geld der Welt kaufen können. Ein Heilmittel gegen Angstzustände, Heilmittel gegen Hoffnungslosigkeit. Die Bibel spricht von auf so positive Arten und Weisen darüber, seinen Glauben zu teilen. Und dann lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20. Das alles ist Gottes Werk. Es ist nicht so, boah, habe ich eine gute Predigt gehalten, so viele Leute haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Nein, nein, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Dieses Wort versöhnen ist ein ganz besonderes Wort, denn es bedeutet, die Schulden sind bezahlt. Deine Schulden wurden von Jesus bezahlt. Er hat uns den Auftrag gegeben, dass wir mithelfen, dass die Schulden auch von anderen bezahlt werden. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Wir haben eine gute Botschaft zu verkünden. Deine Schuld ist vergeben. Du kannst einen Neustart haben. Du brauchst nicht mit der Vergangenheit rumlaufen, sondern Gott hat dir vergeben. Das sind gute Nachrichten. Ja, das ist das, was Menschen berührt. Die Bibel sagt, es ist die Liebe Gottes, die Menschen zur Umkehr treibt. Und nicht der Zorn Gottes und die Hölle Gottes, sondern es ist die Liebe Gottes, die Menschen zur Umkehr treibt. Und dann heißt es, Vers 20, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Als Stellvertreter Gottes dürfen wir sagen, hey, nimm das an, es ist ein Geschenk Gottes, ein kostenloses Geschenk für dich. Und das ist eine Botschaft, die begeistert. Das sind gute Nachrichten. Und deswegen sagen wir unserer Kirche, wir sind begeistert von Jesus, weil wir gute Nachrichten haben und wir begeistern andere davon. Es sind gute Nachrichten für uns. Und ich möchte uns als Christen daran erinnern, das hier ist Gottes Plan A und es gibt keinen Plan B. Das ist Gottes Plan A. Du bist hier auf dieser Erde, weil du eine Botschaft hast, die du weitergeben sollst. Wenn alles darum ging, einfach nur den Himmel safe zu machen, dann wären wir alle schon im Himmel. Dann wären wir gar nicht mehr hier. Aber Gott hat einen Auftrag, dass wir die gute Botschaft verkünden. Das zweite ist mein zweiter Punkt. Fischen ist notwendig. Fischen ist notwendig. Und hier möchte ich einen Augenblick theologischer werden. Das hier ist kein Spiel. Wir bauen nicht einfach nur eine nette Kirche. Das ist kein organisatorisches Ding oder so ein Schneeballverkaufssystem, dass wir uns irgendwie den Himmel erarbeiten müssen, sondern wir sollten uns bewusst machen, Himmel und Hölle sind eine Realität. Menschen werden irgendwann an einem dieser beiden Orte sein, denn irgendwann ist unser Leben hier auf der Erde zu Ende. Dein Leben hier wird irgendwann zu Ende sein. Und zum Teil hängt es davon ab, wo Menschen ihre Ewigkeit verbringen, wie sehr die Kirche, also du und ich, diesen Auftrag angenommen haben, die Botschaft zu verkünden. Und ich möchte keinen Druck machen oder Stress machen, aber einfach uns neu das mit als Bewusstsein ins Bewusstsein bringen. Menschen fischen ist keine Option für Vollzeitpastoren. Hoffentlich hat der Pastor eine gute Botschaft, sondern etwas, was wir alle tun sollen. Römer 10, Vers 13 sagt Folgendes: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können Sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und hier kommst du ins Spiel. Und wie soll jemand hingehen und die Botschaft sagen, wenn er nicht dazu beauftragt worden wurde? Und das ist, die Predigtserie war eine neue Beauftragung. Ihr habt einen Auftrag, die gute Botschaft zu verkünden. Das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachricht bringen. Jeder Einzelne von uns hat gute Nachricht. Und es ist unser Auftrag, diese Nachricht zu bringen an die Orte, wo Gott uns hingestellt hat. 2. Petrus 3, Vers 9. Weil hier sagen einige, ja, aber hat Gott nicht schon vorherbestimmt, wer in den Himmel kommt? Da muss ich ja gar nichts mehr machen, weil steht ja sowieso fest, wer in den Himmel kommt. Ah, hätte ich Schwierigkeiten, denn 2. Petrus 3, Vers 9 sagt Folgendes. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Sein Wunsch ist, dass alle von dieser guten Nachricht hören. Dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, diese Entscheidung zu treffen für ein Leben mit Jesus. Also ist es notwendig, dass wir fischen. Mein dritter Punkt ist der folgende. Jesus bittet uns darum, dass wir fischen gehen. Und der Punkt müsste eigentlich ausreichen. Als Nachfolger von Jesus, wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr und Gott und ich folge ihm nach, dann würde der Punkt eigentlich so sein, okay, wenn Jesus das sagt, dann machen wir das. Und so ist es hier. Jesus sagt, hey, vielen Dank für euer Interesse. Hier ist mein Auftrag an euch. Hier ist meine Bitte. Und diese Bitte ist Jesus so wichtig, dass es in allen 5 Büchern in den Evangelien im Neuen Testament wiederholt. Wir lesen Folgendes. Matthäus 28, Vers 19. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht raus. Und ich weiß, wir Christen lieben es, zusammenzukommen in eine kuschelige Kirche. Dann kommt Lobpreis und wir singen Kumbaya, my Lord, Kumbaya, was super ist. Aber hier heißt es, geht in alle Welt. Und dann Markus 16, 15. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Lukas 24, 47, geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann einige der letzten Worte von Jesus. Fünfte Buch im Neuen Testament, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir werden den Heiligen Geist empfangen, die Kraft Gottes. Nicht nur, um das Leben einfach so zu überleben, sondern die Kraft ist dafür da, um dir echt so einen kleinen Tritt in den Allerwertesten zu geben, zu sagen, hey, trau dich. Das ist nicht du, der sprichst, sondern ich werde dir Worte in den Mund geben, die du weitergeben darfst. Und diese Worte werden nicht deine Worte sein, sondern ich werde dir Worte geben, die Herzen berühren und Leben verändern. Wir sind die Kirche. Und wir existieren nicht, dass wir uns um uns selber drehen und hoffentlich haben die nächste Woche einen neuen Worship-Song und keine Ahnung was, sondern Kirche ist nicht für sich selbst da. Dietrich Bonhoeffer sagte Folgendes, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Mein Herz als Pastor ist nicht, Christen zu bespaßen. Es ist schön, dass ihr hier seid und ich freue mich, aber ich freue mich viel mehr um die Leute, die jetzt noch nicht hier sind und Jesus noch Christus noch nicht kennen. Das ist das, weswegen ich das tue, was ich tue. Weil ich diesen Ruf Gottes angenommen habe. Ich möchte Botschafter an Christi Stadt sein. Ich möchte an Orte gehen, nicht nur am Sonntag. Das ist kein Job für mich. Das ist meine Lebensberufung von Gott, dass ich meinen Glauben teile. Wir sind Nachfolger von Jesus. Und als Nachfolger von Jesus fischen wir. Und mein letzter Punkt ist, wir alle waren einmal Fische. Warum ist es wichtig, dass wir anfangen, neu Menschenfischer zu werden? Ist, weil wir alle irgendwann einmal Fische waren. Und vielleicht kann die Band schon sich bereit machen. Und der Punkt ist für mich ein sehr emotionaler Punkt. Weil wenn ich dran denke, was dazu geführt hat, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und diese Entscheidung treffen konnte, war folgender Kontext. Ich habe euch von dieser Jugendfreizeit erzählt, von dieser Jugendgruppe, die aus Florida rübergekommen ist. Und es war nur möglich, weil der Pastor von dieser kleinen Gemeinde, irgendwo im Nirgendwo, hat gesagt, ich habe es so auf dem Herzen, einen Ort zu schaffen, wo Menschen Gott erleben, wo junge Leute Gott erleben können. Und was er gemacht hat, wo er gesagt hat, okay, irgendwie, ich möchte es möglich machen. Und er hat seinen Schlafzimmerschrank verkauft, weil er nicht genug, die Gemeinde nicht genug Geld hatte. Und aufgrund von seinem Invest, nicht nur zu sagen, hey, ich mache so ein bisschen Predigt, sondern er war bereit, seinen Schlafzimmerschrank zu verkaufen, um Geld zu haben, dass Leute wie ich in diesem Gottesdienst sitzen konnten. Und aufgrund von dem, was er bereit war zu investieren, bin ich an dem Ort, wo ich bin. Durfte das passieren, was passiert ist. Was wäre, hätte er gesagt, brauche ich ja und ein bisschen ungemütlich, ich habe doch jetzt schon hier alles gemacht. Er war bereit, die extra Meile zu gehen, vielleicht unbequeme Sachen zu machen. Ich weiß nicht, was seine Frau dazu gesagt hat, keine Ahnung, aber ich bin ihm so dankbar, dass er das gemacht hat. Mein Leben war ein Chaos als 17-Jähriger. Ich bin groß geworden mit 6 Brüdern. Da war immer Rambazamba bei uns zu Hause. Und meine Eltern sind der Wahnsinn. Wahnsinn natürlich, ich bin so dankbar für meine Eltern. Aber Aufmerksamkeit und Liebe durch 7 teilen ist echt schwierig. Ich habe 2 Kinder und manchmal denke ich schon, boah, Herr, schenk mir Gnade. Und so war mein Leben geprägt immer nach Anerkennung, Streben nach Anerkennung und Bestätigung. Gut sein in der Schule, damit meine Eltern mich irgendwo sehen. Gut sein im Sport, im Fußball sein, dass meine Eltern sagen, boah, hast aber toll gemacht. Gut bei den Mädels ankommen, dass sie sagen, boah, bist du aber ein toller Typ und wie toll siehst du aus. Immer dieses Streben nach Anerkennung und Bestätigung. Und das hat mein Leben so in so eine Zwangslage gebracht, dass ich immer getrieben war und immer so wie ein Fass, was unten ein Loch hat. Du steckst oben was rein und es läuft immer alles raus. Und so sind, glaube ich, viele Menschen unterwegs, dass wir getrieben sind auf der Suche und Gott möchte sagen, hey, ich möchte unten, ich möchte das Fass schließen. Und es geht nicht darum, dass du verdienen musst, dass irgendwas da reinkommt, sondern ich möchte dein Leben voll machen mit meiner Liebe. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott so gut ist, möchte er das für uns tun. Und ich bin dankbar, dass Gott das gemacht hat. Und warum sollten wir fischen? Weil Jesus nicht aufgehört hat, nach uns zu suchen. 2. Korinther 5, Vers 14. Was wir auch tun, wir tun es aus Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Und dann kommt es. Sie lässt uns keine andere Wahl. Sie lässt uns keine andere Wahl. Ganz ehrlich, jeden Sonntagmorgen hier aufbauen und abbauen, habe ich da Bock drauf? Zero. Zero. Ich stehe nicht auf und denke so, wow, wieder Logistik, awesome. Aber jedes Mal, wenn ich dran denke und ich denke so, boah Gott, wann kriegen wir mal ein festes Gebäude? Gott, wann hört das irgendwann auf? Muss ich immer wieder dran denken, hey, irgendwann war ich jemand, der irgendwo war, wo jemand bereit war, den Preis zu bezahlen. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, was immer es kostet, möchte bereit sein, die extra Meile zu gehen. Weil wir alle waren. Und irgendeiner war bereit, die extra Meile zu gehen, diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, darf ich dir was sagen? Ich glaube, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und deswegen, ich kann nicht anders. Warum zwei Standorte? Hey, ich kann nicht anders. Im Süden von Düsseldorf, ey, da gibt's gar nichts gefühlt. Und auch die Leute brauchen Jesus. Hey, und der Raum hier ist fast voll. Und ich denke so, ja, ey, irgendwann zwei Gottesdienste. Und alle Mitarbeiter denken so, ey, dein Ernst? Machst du Witze? Und ich denke so, ey, ich kann nicht anders. Es tut mir leid. Wenn du eine bequeme, gemütliche Kirche suchst, dann bist du hier falsch. Aber wenn du den Ruf Gottes spürst und sagst, ja, ich kann nicht anders. Mein Leben ist verändert worden von der Liebe Gottes und ich möchte, dass auch andere Leute die Möglichkeit haben, dann bist du herzlich willkommen, mit an Bord zu springen und Menschen zu fischen für Jesus. Und wenn ich über den Punkt nachdenke, dann fällt mir meine Geschichte ein. Und zwar eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die in Wirklichkeit passiert ist, aber ich habe die Geschichte gelesen und ich fand sie echt gut. Und zwar war da ein kleiner Junge, der ist früh morgens am Strand langgelaufen. Dieser Junge hat sich immer nach den Seesternen gebückt und diese Seesterne dann vorsichtig ins Wasser geworfen. Und dann ist er zum nächsten gegangen, wieder gebückt und wieder ins Wasser geworfen und wieder. Und dann sieht so ein älterer Mann das und kommt auf den kleinen Jungen zu. Sagt, was machst du da? Er sagt, ja, die Seesterne müssen wieder, die Seesterne müssen wieder ins Wasser. Und er schmeißt sie vorsichtig, die Seesterne alle ins Wasser. Und dann sagt der ältere Mann, der Strand ist kilometerlang. Hier liegen Tausende rum. Was macht das für einen Unterschied? Der kleine Junge bückt sich wieder, hebt einen weiteren Seestern auf und wirft ihn vorsichtig ins Wasser und sagt, für den macht es einen Unterschied. Können wir alle Menschen in Düsseldorf für Jesus erreichen? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Aber für den einen hat es einen Unterschied gemacht. Der eine zählt. Mein Ziel ist nicht, eine große Kirche zu bauen. Mein Ziel ist der Einzelne. Wenn es nur eine Person gibt, die sagt, hey, ich möchte Jesus und seine Liebe haben. Awesome, dann ist Party im Himmel. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte euch einladen, dass wir neu unser Herz bewegen lassen von der Liebe Gottes. Und dass wir nicht denken so, jetzt muss ich hier wieder was machen und jetzt sagt er, jetzt muss ich keine Ahnung was, sondern dass dein Herz bewegt ist von dieser Retterliebe Gottes. Und dass wir aus der Liebe heraus, dass wir das nicht für uns behalten. Warum liebe ich es mich, mit Leuten wie meinem Freund zu treffen und ihm von Jesus zu erzählen? Weil ich weiß, dafür bin ich geboren. Dafür bin ich noch hier. Und für mich ist es nicht einfach ein Bekehrungsobjekt und oh, jetzt musste er hier Jesus kennenlernen, sondern für mich ist er ein Mensch. Und er ist wertvoll und Gott liebt ihn. Und mein Interesse an ihm ist nicht, dass er sein Leben Jesus anvertraut. Mein Interesse ist, dass ich einfach ein Freund sein kann. Und vielleicht geht irgendwann sein Herz auf und dass er sagt, hey, wie ist es eigentlich mit Jesus? Und vielleicht wird das nie passieren. Vielleicht wird das irgendwann am Ende seines Lebens sein. Aber ich möchte nicht aufhören, meinen Glauben zu teilen. Wir haben ein Lied vorbereitet, das heißt, ich schaffe Raum. Ich schaffe Raum für dich und vielleicht ist das sollte das dein Gebet sein. Gott, ich möchte Raum schaffen. Nicht nur meine Bibel zu lesen und meine gute Zeit mit Gott zu haben, sondern Raum zu schaffen für dich in meinem Leben. Vielleicht bist du auch hier und du hast das erste Mal gehört und du sagst so, boah, echt, wenn das wirklich wahr ist, wenn Gott mich liebt, dann möchte ich diese Liebe erleben. Ich glaube, diese Liebe ist real und sie hat mein Leben verändert. Ich glaube, dass diese Liebe auch dein Leben verändern kann. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, so wie damals, vor 27 Jahren, dieser Pastor, mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Liebe in dein Leben einzuladen. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen und das ist keine magische Formel, aber ich möchte dich ermutigen, von ganzem Herzen ein simples Gebet zu sprechen, wo du sagst, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Ich öffne mein Herz, mein Leben für dich. Füll mich mit deiner Liebe. Füll mich mit deinem Frieden. Füll mich mit neuer Hoffnung. Ich möchte nicht länger meine Wege gehen, sondern ich möchte mit dir gehen. Und wenn du das bist, lade ich dich ein, mir nachzusprechen. Ich werde es in einigen Worten fassen und wir als ganze Kirche werden dieses Gebet gemeinsam mit dir beten. Aber wenn du merkst, hey, dieses Gebet habe ich noch nie gebetet und ich möchte das, bete es von ganzem Herzen mit. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir all meine Schuld vergibst. Heute Morgen öffne ich mein Herz für dich. Füll mein Leben mit deiner Liebe. Füll mein Leben mit Freude. Füll mein Leben mit deiner Hoffnung. Ab heute Morgen möchte ich mit dir leben für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du das Gebet das erste Mal gebetet hast, heb mal ganz kurz die Hand, damit ich weiß, für wen ich gleich bete. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Herr Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die gerade die Hand gehoben hat. Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir für deine unverdiente Liebe. Und ich bete, dass jede einzelne Person, die gerade die Hand gehoben hat, das spürt von Kopf bis Fuß, dass diese Liebe real ist. Dass heute Morgen ein Neustart für ihr Leben ist. Nie mehr zurück mit Christus nach vorne. Im Namen von Jesus. Lass uns nochmal in dieses Lied reingehen. Und wenn du das Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann lass es einfach dein Gebet werden. Ich schaffe Raum für dich in meinem Leben. Wenn du schon mit Christus unterwegs bist, lass dieses Gebet einfach, dieses Lied ein Gebet sein für dich. Gott, ich möchte Raum schaffen für dich. Wo hast du Menschen in mein Leben gestellt? Du, ja, einfach da hast in meinem Leben, dass ich meinen Glauben teile.